Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären.
Etwas sehr Merkwürdiges?
Stellen Sie sich vor, Monsieur Joe war ein Erpresser.
Nein.
Doch. Oh. Und wir haben bei Ihnen eine Liste der Leute gefunden, die von ihm erpresst worden sind.
Nein.
Doch.
Oh.
Und ich bin heute hier, weil Sie auf dieser Liste stehen.
Ich?
Sie.
Nein.
Doch.
Oh.
Und da habe ich natürlich angenommen, dass Sie mit ihm Kontakt gaben.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lieber Christian da draußen, hi. Du, wir beide werden jetzt...
Hallo, ich bin gar nicht draußen, ich sitze drinnen, du wirst es nicht glauben, ich bin drin diesmal. Hallo, und ja, hallo
Fans. Und es
hallo,
geht Fans. Schon los, es geht schon los hallo, mit lustigen Pointen.
Fans. Ja, hallo Fans und hallo Olli, wollten wir mit dir schon einmal, wie sollen wir, im Podcast gibt es immer den Trend, dass Fans einen Namen bekommen. Fällt mir gerade ein. Und okay. Ich habe mir da jetzt ein paar Mal schon überlegt, wie wir unsere Fans nennen könnten, dass man es einfach leichter anspricht. Hast du da eine gute Idee? Oder sind es einfach unsere Hände?
Das wäre zum Beispiel wie nennen schön. Wir die Fans? Ja, Handomaniacs.
Ja? Wow. Okay. Mhm.
Liebe Handomaniacs da draußen, wir sind wieder da, um euch zu infotainen, um euch den Weg zu erleichtern, in wo auch immer ihr gerade unterwegs seid. Ist das gut? Klingt das gut? Kann man das nennen?
Ja, kann man sich anhören. Nur ist Handomaniacs, ja, ist es nicht zu kompliziert?
Es ist ein bisschen aufgesetzt, oder?
Es ist aufgesetzt, ja. Aber irgendwas mit Hände war schon cool. Ja, ich würde es jetzt einmal einfach bei Hände lassen. Und liebe Hände da draußen, so.
Ja, liebe Hände, ja, das gefällt mir ganz gut. Liebe Hände da draußen, wir sind wieder da, um euch zu infotainen, um euch den Weg zu erleichtern. In die Arbeit, ins Zirkeltraining, im Fitnessstudio. Zur Schneeschuhwanderung, was auch immer, im Bus herumfahren. Vielleicht auch zum Einschlafen, haben wir auch immer wieder mal gehört, gell?
Ja. Oder beim Baden.
Beim Baden, sehr angenehm. Sich entspannen in der Badewanne, in der Edith. Bei uns hast du die Badewanne Edith, wie du seit gestern warst, gell?
Mhm.
Da hat dir mein lieber Sohn angerufen und dir das erzählt.
Ja. Ich war ganz überrascht, wie gut der doch schon reden kann. Für so einen kleinen Kerl. Ja, ein kleines, eloquentes Kerlchen. Ganz der Papa.
Die Zukunft des Podcasts ist gesichert. Auch deine Kinder sind ja sehr tolle Redner. Und ich würde mich freuen, wenn die das einmal für uns übernehmen, wenn wir alt und tattelig sind. Du, Chrissy, es ist ja so, dass ich tatsächlich für mich selbst beanspruche, ein relativ gutes Gespür dafür zu haben, was die Leute brauchen. Und ich sage dir eins, Christian, die lieben Hände da draußen, unsere verlängerten Arme und unsere Hände, die brauchen jetzt einen Louis. Und zwar einen Louis de Finesse. Und deswegen habe ich ihn heute auch mitgebracht.
Nein!
Doch!
Oh!
Ja, ja. Aber vorher möchte ich von dir nur wissen, bevor es zu unserem französischen Helden geht, kannst du überhaupt Französisch? Das wird nämlich wichtig sein für heute, weil ich kann es nämlich nicht gut und es gibt ganz, ganz viel französische Aussprache in diesem Podcast. Kannst du mir aushelfen?
Ja, ich werde mich bemühen.
Das wäre sehr nett. Bitte dich darum. Lieber Chrissy, ich würde sagen, es ist time for housekeeping. Jingle bitte ab.
Wir sind die rechte und die linke Hand des Podcasts, der wahrscheinlich beste Podcast im deutschsprachigen Raum. Ihr findet uns auf www.derpodcast.at, auf Spotify, Google Podcasts, iTunes, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über ein Like. Gerne dürft ihr unsere Facebook- und Instagram-Beiträge auch teilen. Schreibt uns unter fanpost@derpodcast.at oder hinterlasst einen Kommentar auf unserer Homepage.
Ich glaube, es war an der Zeit, dass wir schon langsam einmal über meinen Bezug zum Louis reden, oder? Weil,
sehr, sehr gerne.
Du wirst dann eh ganz viel Infos bringen, da bringe ich ein bisschen was Persönliches.
Der Held der Woche.
Mein Bezug zu Louis, der geht ja zurück bis in die frühe Zeit in meinem Leben. So wie wir alle bin ich natürlich mit seinen Filmen groß geworden und habe den Humor geliebt in Filmen, die ich vielleicht nicht ganz so verstanden habe. Ja? Aber großteils habe ich mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt durch ihn, durch seine hektische Art, die jedes Mal an einen Herzinfarkt gegrenzt hat. Ich glaube, das kann man schon spoilern, er hat ja später dann auch im wirklichen Leben einen Herzinfarkt gehabt. Das ist mein Bezug zu Louis de Funès und habe viele lustige Nachmittage in Erinnerung, auch gemeinsam mit meinem Vater, der den auch sehr, sehr gut gefunden hat. Mhm.
Das ist natürlich immer schön, wenn es auch mit der Familie natürlich geschaut worden ist, das Ganze. Und möglicherweise auch am Sonntagnachmittag, der Louis doch natürlich
ja, kannst. Es war eher nachmittags. Wir sind schon die Generation, wo das Nachmittagsfilme waren und keine Hauptabendfilme, oder? Irre ich da?
Ja, auf jeden Fall. Der Louis, absoluter Held auch meiner Kindheit. Denke, seine Filme haben meinen Humor und wahrscheinlich auch deinen doch sehr geprägt. Unter anderem, gell, mit den anderen Großen des Sonntags-Nachmittagsfilmen wie natürlich Spencer Hill. Oder
ja, nur weil Louis war einfach viel schwerer zu kopieren. Das war schon ein ganz spezieller Ort, dieses schnelle, hektische Ding, das nachzumachen, finde ich, war schwieriger als jetzt dann einen Spencer Hill Humor nachzumachen. Und ich glaube, da sind wir einer Meinung, dass der Louis absolut abhebt.
Das haben wir absolut ganz, einer ganz Meinung.
Spezielles. Ja. Natürlich hat es ja, glaube ich, zum Teil aus seiner Kindheit oder aus früheren Tagen mitgenommen mit, man sieht schon beim Louis ein bisschen Chaplin, ein bisschen Laurel and Hardy oder wie es auf Deutsch heißt, Dick und Doof. Das kriegt man schon mit, dass der Humor, der hat den schon auch aufgegriffen und dann auch verfeinert, mit seiner unnachahmlichen Art, wie ich finde.
Ganz genau, also Slapstick ist natürlich auch hier groß geschrieben beim Louis und das ist das, was ich da in erster Linie gemeint habe, mit hat mich geprägt, weil ich wirklich sehr, sehr gern Slapstick mag und ich habe es eh schon gesagt, ich würde auch wirklich sehr, sehr gerne auch mit dir mal so eine Art von Film drehen. Das darf mir echt Spaß machen, so eine Komödie mit Slapstick-Elementen. Und wir beide mögen ja zum Beispiel natürlich, wie du richtig gesagt hast schon, da gehören natürlich, was hast du gesagt, Laurel, Hardy und Chaplin und so, aber natürlich Martin Lewis gehört da auch noch sehr prägnant dazu. Mhm. Oder
im Fall von Louis de Funès eher Jerry Lewis als Dean Martin.
Ja.
Aber sonst bin ich da voll bei dir.
Genau. Oder eben auch vielleicht in unter Anführungszeichen neuerer Generation, vielleicht der Michael J. Fox. Ist ja auch ein Mann, der keinen lustigen Sturz auslässt. Nicht wahr? Der fällt ja nur so durch die Gegend die ganze Zeit.
Wer so klein und dünn war, wahrscheinlich.
Ja, wie der Louis. Mhm. Ja, Louis de Funès. Ich erzähl dir und unseren Händen ein bisschen was über den Louis de Funès. Wenn
du Finesse.
Genau, das sollte man natürlich jetzt gleich mal klären. Es ist tatsächlich so, dass in meiner Kindheit und bis zum heutigen Tage auch in meinem Umfeld immer Louis de Funès gesagt worden ist.
Ja, das ist bei mir ganz genauso.
Ja, in Wirklichkeit heißt er Louis Germain David de Funès.
De Galarraza.
Genau, richtig. Und er lebte vom 31. Juli 1914 bis zum 27. Jänner 1983. Und er war nicht nur Komiker, nein, er war auch Regisseur und Drehbuchautor. Und ja, du hast es eh schon vorher wunderschön gesagt, der Mann, der hat den großen Erfolg durch eine spezielle Art, seine Rolle zu verkörpern, gehabt. Und zwar hat er einfach diesen Patriarchen und diesen Choleriker mit verschiedenen Dynamiken variiert und das macht er einfach zu einem ganz besonderen und großen seiner Zeit
Ja, und auch den Bösewicht in Wahrheit, der es aber nicht schafft, Böses zu tun. Weil ihm immer irgendwas dazwischen kommt, das finde ich auch.
Richtig, oder den, ja, diesen kleinen Familiendiktator.
Ja. Ja, und den kleinen Chef, diesen Gendarme. Genau. Das ist ja so, so auf so einer mittleren Management-Ebene, richtig, so ein Boss und hat Leute unter sich. Und, aber eigentlich muss er auch nach oben buckeln und geht das Gleiche bei Fantomas.
Mhm. Ja. Ganz richtig. Und was mir einfach taugt, und das taugt mir auch nach wie vor sehr, man denke an Filme wie Boeing Boeing oder Curb Your Enthusiasm, also Lass es Larry auf Deutsch. Er scheitert an den von ihm selbst in Gang gesetzten Dynamiken letztendlich. Und das gefällt mir persönlich immer sehr gut als Aufhänger für eine Story. Mhm. Das ist was Wunderschönes.
Ja, so ist das Leben, Olli.
Ja, das ist aus dem Leben gegriffen. Du sagst das. Aus dem Leben erzähle ich euch auch weiter jetzt vom Louis de Funès. Das war eine schöne Bridge, gell? Eine schöne Überleitung.
Das war die wahrscheinlich schönste Überleitung deines Lebens.
Mhm. Bisher. Bisher, mein Freund. Louis de Funès war der Sohn spanischer Einwanderer. Also ist recht interessant eigentlich, was der Louis de Funès vor allem vor seinem Durchbruch oder bevor er berühmt worden ist, eigentlich für Leben gehabt hat. Allah, dass er in Wirklichkeit gar nicht französischer Herkunft ist, sondern spanischer. Seine Eltern. Wolltest du was sagen dazu?
Ja, weil das ja nicht nur positive Aspekte hat, weil sie sind ja eigentlich sehr, sie mussten ja auswandern, seine Eltern, weil da war ja, sein Vater war ein kleiner Anwalt und der hat sie mit einer Frau aus dem Adel eingelassen und es galt dann als Schande für die Familie und so mussten dann die de Funès das Land verlassen und sind dann quasi Einwanderer gewesen in dem Nachbarland Frankreich und waren gar nicht so gut betucht dann. Also es ist ihm lange Zeit in seinem Leben finanziell nicht gut gegangen. Und dieses verstoßen worden sein aus dem eigenen ursprünglichen Land, verarmter Adel, das hat er, glaube ich, auch Zeit seines Lebens nicht wirklich aufarbeiten können.
Mhm. Ja, ganz genau. Und es war der Adel von Sevilla. Und lieber Freund, weißt du, wer Auslandssemester und danach auch noch einen Lebensabschnitt in Sevilla verbracht hat?
Selbstverständlich, Toni Polster.
Hallo, hier spricht Toni Polster und ihr hört die rechte und die linke Hand des Podcasts. Viel Spaß dabei, wünscht euch euer Toni.
Ja, erstens der Toni Polster, aber auch jemand, den ihr alle da draußen und auch wir nur noch eigentlich mit einem Genie verbinden.
Ah, ich weiß es schon.
Und er mag
was sich bitte für ein Jingle. Ich kann den nicht oft genug hören.
Ja, also die Antwort findet ihr im Laufe des Jingles.
Da ist der Dieter.
Den du eh schon eingespielt hast.
Genau. Deswegen können wir jetzt wieder weitermachen. Wie du richtig gesagt hast, der Vater hat seine Familie dann versucht, über die Runden zu bringen, indem er Diamantenhändler geworden ist oder es zumindest versucht hat, in Venezuela geschäftlich Fuß zu fassen. Aber leider mit nicht besonders viel Glück, denn er ist an Tuberkulose erkrankt und kehrte 1934 zurück, aber starb leider im gleichen Jahr dann in Malaga noch.
Also ja, der Louis hat ja lange Zeit geglaubt, sein Vater sei tot. Das haben sie mir ja gesagt, dass er tot ist. Mhm. Es wurde ja gar nicht gesagt, dass der weggegangen ist.
So ist es, ganz genau. Und er hat von seiner Mutter dann Klavierunterricht bekommen. Seine zweite Frau, lieber Christian, habe ich gelesen, hat einmal gesagt, sie hat sich vor allem deswegen in den Louis de Funès verliebt, weil er so gut Jazz spielen hat können. Ein begnadeter Jazzpianist war der Louis de Funès, unter anderem.
Das war ja lange Zeit auch sein Job. Louis hat sich ja immer sehr schwer getan, einen Job zu finden, beziehungsweise ja länger zu behalten. Und erst als er dann diesen Klavierjob, also wo er dann in Bars oder Restaurants gespielt hat, hat er sich dann länger einfach über Wasser halten können. Und das war ganz, ganz witzig, weil er hat sehr, habe ich gehört, ist auf die Stimmungen eingegangen. Das heißt, er hat gespielt und dann hat er irgendwo zwei Menschen gesehen am Tisch, die sich streiten. Und er hat dann versucht, eben diesen Streit musikalisch einzufangen. hat dann anders gespielt, ist immer laut, immer aggressiver geworden. Und eines Tages, so sagt er die Legende, ist es ihm sogar gelungen, dass, als er dann aufgehört hat zu spielen, sie zwei dann voll in die Goschen gehauen haben. Und er war dann so stolz drauf, dass er gesagt hat, es ist mir gelungen, heute ist es mir gelungen, ich habe es geschafft.
Ja, das kann man sich sehr gut vorstellen.
Das, was man zum Turnierspielen einfällt, ja.
Beim Louis, das kann man sich sehr gut vorstellen, dass der da das angepasst hat sozusagen, wie er auch seine Mimiken und Gestiken eigentlich auch immer an die Situation angepasst hat sozusagen.
Mhm. Okay. Ja, Louis, das war ja nur lange vor seinem Durchbruch dann. Er hat es ja sehr spät erst geschafft, überhaupt schauspielerisch Akzente zu setzen. Also das hat ja dauert bis in die 50er Jahre rein, oder?
Ja, bis in die 60er sogar.
In den 60ern ist dann der Durchbruch, der richtige Durchbruch gekommen.
Ja. Aber es gibt schon Filme aus 55, 57 und so. Bevor der große Durchbruch gelungen ist, genau. Aber er war auf jeden Fall sehr kunstaffin und sehr interessiert und hat da auch eine Ausbildung dahingehend gemacht. Und genau, war natürlich eben nicht nur Pianist, sondern war auch Zeichner und Dekorateur, auch Buchhalter und solche Dinge, Fotograf unter anderem auch. Also das hat ihm alles gelegen und ein Künstler vor dem Herrn, kann man glaube ich sagen.
Ja, wobei das ja damals die intellektuelle Elite von Frankreich ja komplett anders gesehen hat. Das habe ich auch heute zum ersten Mal gehört, aber es war so, dass es ja da andere Schauspieler gegeben hat, auch Humoristen, so wie ein Jacques Tati zum Beispiel, der einfach viel mehr für den Feuilleton und für die Kritiker, also der viel mehr von denen gelobt worden ist, und der Louis war mehr so der Holzhacker, sage ich jetzt einfach einmal. Ja? Der mit ganz einfachen Sachen gepunktet hat, aber ein Publikumsmagnet war, die Kinos immer wieder gefüllt hat dann auch später. Aber erst jetzt dann oder erst nach seinem Tod dann, glaube ich, wirklich so diese Anerkennung erfahren hat, die ihm zusteht. Weil ich finde, er hat einen extrem wichtigen Part in der Geschichte oder in der Filmgeschichte eingenommen. Was nach dem Krieg allerdings jetzt nicht so, oder die Jahrzehnte danach nicht so einfach war. Weil da hat sich so eine Strömung dann durchgesetzt mit so Existenzialisten in Frankreich, wo ja alles todernst war. Und alles, was nicht todernst war, war eigentlich verpönt.
Naja, das ist die Frage, aber das kann ich da jetzt in der Form gar nicht so genau sagen. Also ich weiß nicht, ist das fundiert, was du sagst? Weil er ist schon natürlich der große Star in Frankreich gewesen. Der Komiker Nummer 1. Aber also
ich glaube, aber wenn du das jetzt so vergleichst, wenn du zum Beispiel einen Gabalier hernimmst, der voll erfolgreich ist und großer Star, ja, vom Namen her schon, oder? Aber wenn du den hernimmst, ja, füllt Stadien, das wird eher der Louis de Funès dann sein, während du irgendwen, Garish, ja, die so die Indie-Stars unter Anführungszeichen sind, die aber von den Kulturschaffenden mehr geschätzt werden.
Verstehst du? Ja.
Und das ist der Louis de Funès, ist der Gabalier.
Mhm.
Überhaupt nicht wertend, jetzt einfach nur als Vergleich herzunehmen.
Wer ein schönes Komikerduo, Pierre Richard und André Gabalier.
Es ist noch nicht zu spät. Der Gérard Depardieu lebt noch.
Beide leben noch. Pierre Richard lebt auch noch.
Ja, den habe ich jetzt mit Gene Wilder verwechselt. Richtig, Pierre Richard lebt auch noch, ja.
Das kann durchaus einmal passieren. Selbst dir, der so viel weiß. Ja, er ist nicht, in den Zweiten Weltkrieg, er ist nicht eingezogen worden in die Armee, zu seinem Glück. Und,
das ist gut für ihn, ja.
Ja, hat stattdessen Schauspielunterricht nehmen können.
Nein.
Und, doch.
Oh.
Und hat sich an der wichtigsten Schauspielausbildungsstätte für Komödianten eingeschrieben und hat dann am Theater versucht, kleinere Rollen zu bekommen, und das ist ihm eigentlich auch gelungen. Und er war dann, wie ich vorher schon gesagt habe, 2 Jahrzehnte lang wirklich als Schauspieler beschäftigt, ohne dass ihm der große Durchbruch gelungen ist.
Ja, es war gar nicht sein Anspruch, weil er hat dann, glaube ich, ein Jahr gehabt, da hat er 18 Nebenrollen, in 18 verschiedenen Filmen hat er da kleine Nebenrollen gehabt, oder Kleinstrollen. Hat aber jede Szene, in der er war, dann anscheinend wirklich auch gerockt. Und es hat ihm gereicht. Er wollte, glaube ich, oder es war jetzt nicht sein großes Ziel, der größte Star Frankreichs zu werden.
Auf jeden Fall, ja. Also das ist richtig. Er hat die Szenen gerockt und hat sich da quasi, kann man wirklich sagen, in diesen 20 Jahren peu à peu mehr ins Rampenlicht gedrängt. Ja. Und sich hochgearbeitet.
Dieses Genie kann man nicht unterdrücken. Ja.
Ja, so ist es. Und natürlich hat er dann mit seinen Nebenrollen auch hier wieder immer wichtigere Nebenrollen bekommen. Und zwar unter anderem zum Beispiel 1956 an der Seite von Jean Gabin. Und zwar in der großartigen Komödie Zwei Mann, ein Schwein und die Nacht von Paris. Und ich kann nur sagen, lieber Christian, das ist nicht der einzige lustige Filmtitel, den wir heute noch hören werden. Weil,
da freue ich mich schon.
Das ist ein Podcast, der strotzt nur so von teils sehr interessant übersetzten Filmtiteln. Du weißt, was das deutsche Kino damals...
Oh ja, das
wie die
weiß
deutschen,
ich.
Genau, wie die Filmtitel damals teilweise vergewaltigt worden sind, möchte ich sagen.
Ich glaube nicht nur damals, ich glaube, dass das nach wie vor passiert. Aber das an einer anderen Stelle.
Das ist
richtig. Zwei Mann, ein Schwein und die Nacht von Paris. Das ist ein Film, den man sich anschauen will. Alleine, wenn ich den Titel höre, möchte ich einfach ins Kino gehen und mir den anschauen. Aber wahrscheinlich kriegst du den mittlerweile nicht mal mehr auf DVD, oder?
Auf DVD kannst du ihn ganz sicher bekommen. Im schlechtesten Fall rufst meinen Bruder an, der hat den hundertprozentig irgendwo in seinem Repertoire.
Dein Bruder?
Vielleicht habe ich ihn sogar selber. Ja, apropos lustige Filmtitel. Also der Erfolg in dem Film mit Jean Gabin hat ihm doch tatsächlich seine ersten Hauptrollen eingebracht. Und zwar in, Achtung, lustiger Titel, Wollen Sie nicht mein Mörder sein?
Ja, da spielt er einen psychisch Kranken, gell?
Ja, den kenne ich nicht, muss ich gestehen. Liebes Podcast-Universum, liebe Hände da draußen, jetzt muss ich eingestehen, obwohl ich einen Louis de Finet-Podcast mache, diesen Film habe ich nicht gesehen. Ja, ich habe mir gedacht, du sagst noch was, macht nichts. Fisch oder Fleisch war da auch dabei und ja, wenn Louis eine Reise tut, den wiederum, den kenne ich.
Das ist und, also ein typischer deutscher Titel, oder?
Wenn Louis
eine Reise tut. Ah, das ist so komisch, dass sie immer die Filme haben die nicht immer irgendwas mit gesagt? Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe oder irgendwie sowas. Das ist ja alles immer mit Louis.
Ja, Louis oder Baldwin, oder?
Ja, aber ich bin mir sicher, der hat im Film nicht Louis geheißen, oder?
Nein, das glaube ich auch nicht. Also wahrscheinlich halt ein paar Mal oder eh nie. Aber
ist
absolut
eine große
richtig,
Scheiße eigentlich.
Ja, ist aber so. Das ist absolut richtig und vor allem das, was sich da halt auch durchzieht, es werden halt einfach frühe Werke, wo dann zum Beispiel der Louis nur Nebenrollen gespielt hat, die gar nicht auf ihrem Zug geschnitten sind, halt auch noch eher betitelt, obwohl es vielleicht überhaupt keine Filme sind, die an sich großartigst mit ihm zum Turn gehabt haben. Das ist ja hast du bei all diesen Schauspielern in der Generation. Ja.
Für Klaus Kinski.
Wenn Kinski eine Reise tut.
Ja, Klassiker.
Ja, voll. Du, mich erinnert das einfach auch ein bisschen an die Zeit von, also an Heinz Erhardt-Filme zum Beispiel. Ja? Da ist ja auch immer, da hast du halt auch immer Willi. Ja?
Ja.
Unser Willi ist der Beste.
Ja. Und, aber da, zum Beispiel der Peter Alexander heißt ja auf Peter. Und der Peter Kraus auch.
Ja. Das stimmt. Während du sehr viele verschiedene Namen hast. Du hast manchmal Chrissy, du hast manchmal Christe, manchmal hast du Christus, manchmal Cheesy, manchmal voll. Wayne, manchmal Christian sogar teilweise. So, lieber Christian, in den frühen 60er Jahren ist im Louis de Finet der Durchbruch am Theater gelungen. Und zwar mit der Hauptrolle des wunderbaren Geschäftsmanns. Also ob er für seine Familie so wunderbar war, sei dahingestellt. Für mich ist er wunderbar. Und zwar heißt er in diesem Film Barnier. Und ja, Es geht um Oscar. Es geht um Oscar, wo er einen mit manischer Energie, möchte ich fast sagen, seine Familie tyrannisiert. Und da hat er einfach diesen Typus perfektioniert, diesen grimassenschneidenden Choleriker, der einfach so aberwitzig überdreht das Minenspiel präsentiert. Und da hat er einfach ein riesengroßes Repertoire an grotesker Gesten, möchte ich fast sagen, gehabt. Mhm. Ganz großartig, was er da aufführt. Und es ist auch...
War richtungsweisende Performance. Für die ganz bekannte spätere Filmfigur des Komikers. Ja.
Du sagst es. Und ich möchte es vorwegnehmen, es ist auch mein Lieblingsfilm. Ich meine, da reden wir jetzt nur vom Theater, er ist später verfilmt worden.
Ist Oscar wirklich so stark, ja?
Ja, es ist so, so stark und so lustig. Und ich liebe diesen Film. Ist später dann auch ein Remake gemacht worden.
Von aber einem, nicht das mit dem Stallone.
Guten Freund von uns, ja genau, im Sylvester
Stallone. Wirklich? Das war ein Remake von dem Film?
Das ist der gleiche Film und auch den mag ich sehr, sehr gern. Ich muss sagen, das ist eine ganz starke Leistung vom Sly.
Nein.
Doch.
Oh.
Ja. Also so war das. Und so richtig Hauptrollendurchbruch als Filmstar war einfach da sein tolles Spiel am Theater und da einer der ersten wirklich wichtigen Hauptrollen war dann 1963, ich muss jetzt schon lachen, bei dem Film Quietsch, Quietsch, wer bohrt denn da nach Öl? Naja, also er ist jetzt durchgebrochen. Und zwar im Filmbusiness. Und im Sommer 64 hat der Louis Define dann die Filmwelt endgültig erobert, möchte ich fast sagen. Und er hat in nur 4 Monaten, Christian, kannst du dir das vorstellen, 3 Filme gedreht. Da ist ihm das zugute gekommen, dass er einfach am Fließband lustig sein hat, Kinder. Und jetzt hat er die passenden Filme auch noch dafür bekommen. Und da haben wir jetzt die Kinokassenknüller. Der Gendarme von Saint-Tropez, Fantomas und Louis das Schlitzohr. Und in 2 von den 3 Filmen ist er eigentlich als Co-Star unterwegs. Nicht als Co-Star ist er unterwegs beim Gendarme von Saint-Tropez, aber die anderen 2, da ist er eigentlich als Co-Star gebucht gewesen. Auch da natürlich auch wieder diese wunderschöne Rolle vom manipulativen, machthungrigen Gesetzeshüter. Ja, und den soll er ja dann auch noch in 6 weiteren Filmen gespielt haben, der Louis Define. Bis zu seinem Tod hat er den Gendarmen immer wieder, hat er sich das Polizisten-Consdüm übergestreift. Du, ich möchte nochmal ein bisschen erinnern, dich und unsere Hände an die nettesten Figuren, die da mitspielen, an die Nebendarsteller. Und zwar, er selbst heißt ja Cruchot, der Gendarme, der Louis. Na gut, kennt man natürlich den Michel Galabru als sein Vorgesetzter und seine Ehefrau, die Claude Gonzac, die spielt auch natürlich in sehr, sehr vielen Filmen mit, die Josefa in dem Fall. Und dann das eher etwas traurige Quartett der untergebenen Gendarmen, die da auch immer wieder mitspielen. Und auch die Nonne fällt mir da jetzt spontan noch ein, die in der Ente oder im Käfer Nonne. Da immer im Geschwindigkeitsrausch unterwegs ist. Ganz genau. Naja, und bei Fantomas, hast du die Fantomas-Filme gesehen?
Ja, habe ich sicher gesehen. Also zumindest einen, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Wie viel hat es gegeben? 3, oder?
3, ja.
Ja, kann sein, wenn sie es gezeigt haben. Und es war ein, wie ich es damals auch noch gesagt habe, Louis Define-Film im Fernsehen, werde ich mir vermutlich angeschaut haben.
Auf jeden Fall. Naja, der Fantomas ist ja ein super Verbrecher, kann man sagen. Und das hat mich schon sehr angesprochen als Kind, diese Fantomas-Geschichte.
Ja, mit dieser Maske, oder? Das war diese blaue Maske, genau. die ausdruckslose. Ja.
Ganz genau. Ja, während er am Anfang noch Beiwerk vom Hauptdarsteller war, ist er dann in den folgenden Filmen Fantomas gegen Interpol und Fantomas bedroht die Welt.
Ist doch ein schon. Spitzentitel. Fantomas bedroht die Welt ist doch einer der besten Titel, die es jemals gegeben hat, oder?
Haben. Ja. Hat er sich in die Hauptrolle gedrängt, kann man eigentlich fast sagen. Genau. Ja, und Louis der Schlitzohr ist so eine turbulente Gaunerkomödie und die hat bereits fast 12 Millionen Zuschauer in die Kinos gezogen. Mhm. Und ja, seitdem würde ich sagen, Louis, Superstar.
Schon 12 Millionen, das ist ja, weiß nicht, jeder vierte Franzose, oder?
Ja, unfassbar, unfassbar, kaum zu glauben. Sein erfolgreichster Film war übrigens Die große Sause. 1966. Das ist so eine Weltkriegssatire und der hat 17 Millionen Besucher in die Kinos gelockt.
Weltweit oder in Frankreich? Frankreich,
ja.
Gell?
In Frankreich. Wahnsinn. In Frankreich.
Unglaublich.
Und der ist erst 2008 durch Willkommen bei den Stieß. Mhm. Bei den, Willkommen
auch
bei den
ein fantastischer
Stieß
Film, oder? Fantastischer
vom Spitzenplatz verdrängt worden. Sehr, sehr lustiger Film. Ja. Wahrscheinlich noch viel, viel lustiger, wenn man in Nordfrankreich wohnt, in der Bretagne, oder?
Ja, wenn man über sich selbst lachen kann, dann glaube ich schon, ja.
Ja, genau, das ist schon Voraussetzung.
Schon,
ja.
Oder?
Oder zumindest sagen wir mal lustiger, wenn man Franzose ist.
Ja, ja. Aber allzu ernst nehmen darf man sich da nicht.
Ja, ja, ja.
War ein guter Film. Und sie kommen ja, ja am Ende auch gut weg, die Stieß. So ist es ja nicht.
Ja, voll. Du, ich hätte ein Wort der Woche mitgebracht, bevor wir uns dann noch vielleicht den zweiten Teil vom Louis seiner Karriere anschauen und auch die letzten Jahre.
Mhm. Gerne, Oliver, gerne. Das Wort der Woche. Was hast du mitgebracht heute?
Heute habe ich mitgebracht das Wort Lackl.
Was ist das?
Und das Wort Lackl ist im oberdeutschen Sprachraum, hauptsächlich in Österreich, Bayern und Teil des Alemannischen sowie im Pfälzischen ein volkstümlicher Begriff für einen groben, manchmal auch ungehobelten jungen Mann oder großen, ungeschlachten Mann. Was auch immer ein ungeschlachter
Mann. Ich wollte gerade sagen, was ist ein ungeschlachter Mann?
Jetzt ist ja der Louis nicht unbedingt ein grober Lackl, eigentlich kann man sagen,
überhaupt
oder?
Überhaupt nicht, nein.
Genau, aber ihr habt noch mehr herausgefunden und irgendwann wird auch bei euch der Groschen fallen, denn es gibt Verbindungen zum Französischen, gell? Doch. Ja, also es gibt ja auch verstärkend in diesem Zusammenhang den Begriff grober Lackl oder Kraftlackl.
Mhm.
Und ja, es gibt auch Kraftlackelei. Das ist ein Synonym für das weiter nördlich verbreitete Wort Kraftmeierei. Und jetzt erzähle ich noch ein bisschen was über die Herkunft von diesem doch sehr, sehr lustigen Wort. Also, etymologisch wird von einigen Wörterbüchern der Zusammenhang mit dem Begriff Lakai vermutet.
Nuriaki Lakai!
Ja, das kommt da wahrscheinlich auch her. Das Wort Lackl dürfte jedoch schon weit länger in diesem Sprachgebiet verbreitet sein als das vom Französischen. Und da ist es jetzt, gell? Lakai, abgeleitete Fremdwort. Genau. Anderen Darstellungen zufolge steckt die Wurzel des Begriffs in dem mittelhochdeutschen Wort Lachbaum, das einen großen Grenzbaum bezeichnet. Ja, und jetzt kommt es nochmal dicke, weil jetzt wird es nochmal lustig in den letzten paar Zeilen, die ich da aufgeschrieben habe. Davon abgeleitet ist wahrscheinlich der Dämlack. das hätte ich schon fast als eigenes Wort der Woche verwendet, weil Dämlack ist echt das super Wort der Woche auch. Also der Dämlack ist ein dummer Kerl.
Aber hochmütig, ne? Meist hochmütig, ungehobelt, ja. Unangenehmer Angeber.
Genau, das ist dann der Lackaffe.
Ja.
Ja, ja. Lackaffe auch echt ein herrlich lustiges Wort.
Dein Lied der Woche hast du mit. Mhm. Was hast du auf? Heute?
Ja, heute habe ich auf natürlich was Französisches. Und zwar habe ich mir dann gleich mal die ganze CD angehört, weil es voll gut ist. Von Carla Bruni.
Ja.
2002.
Quelqu'un m'a dit.
Ja, ich werde aufhören von ABBA, Dancing Queen.
Auch gut. Ja, ich möchte auch an der Stelle noch die Band Cœur de Pirat erwähnen, die auch wirklich eine schöne, tolle französische Band ist. Horcht's da meine, gerne laden wir euch ein bei uns auf der Pavarott-List. Der Link ist in die Shownotes drinnen. Hau ich dazu. Schaut in die Shownotes, da habt ihr die Pavarott-List verlinkt. Und da sind alle unsere schönen Lieder. Und es werden, und das ist ja das Klasse, Christian, immer mehr.
Ja, man könnte ja jetzt nur ein paar andere, mir fällt ja noch ein. Es gibt ja österreichische Bands, die so französisch gesungen haben, zum Beispiel Sœur Privat. Und ich weiß nicht, ob es die Band überhaupt noch gibt. Kennst du Plexus Solaire?
Selbstverständlich.
Die haben auch mehr einen Hit gehabt, um die Jahrtausendwende herum. Ob es die noch gibt, siehst du, da müsst ihr mal hinschauen. Mal à la tête. Krank im Kopf. Christian, Mal à la tête. Es ist wie Mal à la tête. Sollte man aufhören, ja, wenn sie es haben. Haben wir Mal à la tête aufhören.
Okay. Der Louis. Wir haben ja was über Louis vorher besprochen. Wir werden da jetzt flux den zweiten Teil durchmachen. Es lebt ja auch viel von Erinnerungen und man muss ja beim Louis nicht so faktenbasiert sein, denke ich mal. Also zwischen 66 und 71 hat der Bursche 2 bis 3 Filme pro Jahr gedreht. Unter anderem auch, wie ich schon vorher gesagt habe, 1967 Oscar und die Adaption von seinem Bühnenerfolg war das. Und später ist er dann auch nochmal zurück ans Theater gegangen und hat dort Hasch mich, ich bin der Mörder gespielt, das natürlich dann auch im Kino erschienen ist. Mhm. Das ist ein Remake, Film, ja. Und zwar von The Gaspo mit Glenn Ford. Mhm. Ja, ich habe mir den Film jetzt nochmal angeschaut mit meinen lieben Eltern vor relativ kurzem und der ist extrem lustig. Also ich habe mich wirklich wieder gebogen vor Lachen. Vor allem so in der ersten Hälfte des Films. Und da kommt ja diese wunderschöne Szene eben vor, wo er mit dem Kommissare auf der Couch sitzt und dann sitzt der Kommissare so ein bisschen immer erhoben und dann ist eben, nein, doch, oh, da kommt es her. Mhm. Sehr, sehr, sehr lustig, kann man sich natürlich auch auf YouTube alleine anschauen. Wunderschön. Ja, und dass das in Wirklichkeit ein Bühnenstück ist, das merkt man auch, weil es gibt sehr, sehr wenig verschiedene Settings in dem Film. Und ja, ist es herrlich, sicherlich auch eben auf der Bühne mit anzusehen. Würde man gerne mal mit dir gemeinsam anschauen.
Mach mal.
Ja. Vielleicht mal einen Fanausflug auf die Bühne, ans Theater.
Hast du das Theaterstück anschauen? Ich habe mir gedacht, mit dem Film. Ne?
Beides, ja. beides. Ich habe mir ja gerade erst angeschaut, vor wenigen Wochen.
Ja, aber alle hast du es ja vorgeschlagen, oder? Du wirst mit den Händen plötzlich Hasch mich, ich bin der Mörder sehen. Das war deine Idee.
Wenn die Pandemie dann wieder mal ein Ende gefunden hat und wir endlich unseren wohlverdienten, möchte ich fast sagen, Fanausflug machen können, dann haben wir ja jetzt schon mehrere Möglichkeiten gefunden. Nicht nur zur Bud Spencer-Statue nach Budapest, sondern wir könnten auch nach Frankreich fliegen oder fahren und das Grab vom Louis de Funès besuchen. Wäre auch mal was Schönes.
Da würde man fast nur mehr taugen.
Gell? Mhm. Schau. Na, siehst du das.
Siehst du das?
Ja.
Ja, jetzt sehe ich es wirklich. Jetzt verstehe ich schon langsam.
So ist das. Also, ab Mitte der 60er ist er dann eben endgültig aufgestiegen zum populärsten Filmkomiker Frankreichs, der Louis.
Apropos Filmkomiker, es gibt einen Filmkomiker in Deutschland, der heißt Mike Krüger, und da ist Filmkomiker ist ja in Wahrheit eine,
guter Mann,
eine Untertreibung. Aber ein extrem lustiger Mann, und mir sind zwei Witze eingefallen, die er euch nicht vorenthalten möchte. Hast du Lust, Olli?
Ja, bitte.
Und zwar der erste geht so: Papa, bin ich adoptiert? Ja, aber die haben dich wieder zurückgebracht.
Ha, unser Mikey.
Ja, und mir persönlich gefällt er nur besser mit: Papa, bekomme ich eine Enzyklopädie? Nein, du fährst mit dem Bus wie alle anderen Kinder auch.
Der ist großartig. Ja, super. Oft kopiert, ja, und nie erreicht. Na, oft erreicht, jetzt hast du wieder falsch gesagt. Oft und erreicht nie kopiert, und nie, ja, kopiert. Unser Mikey. Ja, ja.
Ich hätte schon wieder so Lust, an Mike Krüger Podcast aus der heutigen Sicht zu machen. Ich weiß, wir haben schon gemacht. Vielleicht machen wir ihn einfach einmal für uns.
Nur wir beide.
Besser, und ja, wir könnten jetzt, glaube ich, sind wir besser, und jetzt könnte man dem Mikey gerechter werden.
Auf jeden Fall.
Wurde eh schon Mikey Reloaded aufgekaut hast, aber der Mikey war doch erste Sendung, da waren wir noch Kinder im Podcast.
Ja, ich habe da mal die Eyes ausgeschnitten bei Mikey. Mhm. Dann ist er gleich eine Viertelstunde kürzer gewesen. Du, aber ich habe mir eh schon gedacht, ich bin ja jetzt wahnsinnig erfolgreich gewesen beim Einsammeln von einer Begrüßung. Und zwar gibt es eine neue Begrüßung in Zukunft. Wir werden über Europe sprechen. Das ist natürlich ein Traum, der da für mich in Erfüllung geht. Und ich fühle mich jetzt endgültig soweit. Und ich habe ja da, und das möchte ich schon als kleinen Spoiler vorwegnehmen, habe da das Management von Europe angeschrieben, einfach ohne mir irgendetwas zu erwarten. Und was ist passiert? Tatsächlich haben sie zurückgeschrieben und ich habe eine Begrüßung bekommen, eine Grußbotschaft vom, ja, Drummer von Europe, vom Ian Hawkland. Das ist schon für mich besonders, für mich persönlich eine sehr besondere Sache. Und da freue ich mich schon, wenn ich das mit euch teilen kann dann. In einigen Folgen wird es dann soweit sein. Der Louis. Jetzt,
das könnte man übrigens vor jeder Folge dann einspielen. Wer weiß, was auch immer dann noch kommt, weil der halt sehr relativ offen, also das ist nicht nur Europe-spezifisch, oder?
Ja, das werden wir dann, würde ich sagen, entscheiden, oder? Gut, ich möchte ein wunderschönes Zitat, möchte ich da, was ich gefunden habe, mit euch kurz, also für euch vorlesen. Und zwar steht da für, in Louis seine Rolle betreffend: Der Typus des cholerischen Kleinbürgers, der gegenüber den Autoritäten kuscht, seine Untergebenen aber ausgiebig tyrannisiert, wirkte in grotesker Weise realistisch. Da Defuné immer wieder als wertkonservativer und staatstragender Untertan auftrat, gab er gerade diese Normen der Lächerlichkeit preis. Und ja, das sagt so, genau, viel aus, da, ja, können wir eigentlich jetzt auch sofort die Banane aushauen. Weil,
absolut.
Das ist eigentlich alles, was zu sagen gibt nur.
Banane.
Banane, ja. Nein, er hat dann noch viel schöne Sachen rausgebracht. Balduin-Filme, Balduin, weiß nicht mehr, was fällt mir da jetzt gerade ein? Balduin, der Ferienschreck, Onkel Paul, die große Pflaume.
Ja, der war cool.
Louis der Geizkragen. Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe ist natürlich für mich persönlich auch emotional, auf der emotionalen Liste ganz, ganz weit oben. Ja.
Ist als und Kinderfilm getarnt, weil der eine so lustige Bewegungen mit seinem Mund macht, aber ist es in Wahrheit eine Tragödie. Der ist halt, also so ein komisches, ja, so ein Kostüm hat der halt, das, glaube bei Kindern sehr populär ist, und diese
Mundbewegungen. Ja, das Furzen ist sehr populär bei Kindern.
Und das Furzen, das ist das einzige Jahr, was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist. Aber sonst ein sehr ein tragischer Film, ja.
Richtig, war übrigens sein vorletzter Film. Ist mir als Kind da gar nicht so aufgefallen, dass er da schon so alt ist. Das ist irgendwie, er schaut ja irgendwie von Anfang an natürlich alt aus. Auch witzig irgendwie, wenn du denkst. Das waren doch gute 20 Jahre, wo er erfolgreich war. Das heißt, er ist mit, glaube ich, 67, muss ich dann am Schluss nochmal noch kontrollieren, gestorben. Das heißt, er ist mit 47, also nur einige Jahre älter als du jetzt bist, erst also berühmt worden, und er schaut eigentlich schon sehr alt aus, oder? Du, es wäre kein Podcast, den ich vorbereitet habe, wenn ich nicht auch noch ein, zwei Sätze zur Synchronisation vorbereitet hätte. Also in der zweiten Hälfte der 60er Jahre ist der Louis dann auch bei uns angekommen, kann man sagen. Also er ist sehr populär worden bis zu seinem Tod, vor allem in Deutschland und in Österreich. Und das ist sicherlich auch ein Verdienst von seinem langjährigen Synchronsprecher Gerd Martinsen, der den Louis Define wirklich genial ins Deutsche übertragen hat. Christian, bist du da meiner Meinung?
Naja, natürlich bin ich deiner Meinung. Das war für mich, das war der Franzose, oder? Also der Franzose, mit dem man wirklich Kontakt, also das war, der hat ein Bild von Frankreich für mich gezeichnet, das zum Zeitpunkt meiner Geburt zwar schon gar nicht mehr wirklich so gegeben hat, aber für mich war das jetzt so, was anderes habe ich nicht gekannt von Frankreich damals. Ja, war total wichtig und war Spitzensynchronisation.
Genau, und der hat das halt auch ausgenutzt.
Hauptsächlich an ihn erinnern, ja.
Genau, und der hat das ja ausgenutzt, was zu dieser Zeit auch gang und gäbe war, und zwar diese kreative und teilweise abwegige Abweichung vom Originaltext.
Genau, aber wie wüsst sonst den Louis Define wirklich übersetzen, das Tempo alleine, oder? Ich meine, schau dir das einmal an, wie schnell der spricht.
Richtig.
Da muss so gut drauf sein. Das darf nicht so wie wir, wenn wir um 20.30 Uhr beginnen aufzunehmen und schon ein bisschen müde sind, da könnte man sowas nicht synchronisieren.
Gott sei Dank sind wir mittlerweile absolute Profis, und deswegen können wir mit unserer Stimme so viel Energie erzeugen. Und ihr habt jetzt den absoluten Beweis vor Ohren, denn jetzt geht es um die letzten Jahre vom Louis Define. Es geht in die Schlusskurve. Oder
und du bist so motiviert, Olli, das ist ja fast schon irgendwie, das geht ja schon fast ins Krankhafte über, dass du gerade, wenn es ums Sterben geht vom Louis Define, nur mal so eine zweite Luft und so eine Gier aufbauen kannst. Ich weiß nicht, freust du dich aufs Ende vom Podcast, oder geht es da einfach darum, ist er schön gestorben, der Louis? Ich weiß nicht, erzähl uns ein bisschen was, aber du hast jetzt so viel Energie, dass du mich mitreißt, und ich freue mich so.
Nein, lieber Christian, aber mein Ziel für unsere Hände da draußen ist es, den Tod von Louis Define so angenehm wie möglich zu besprechen. Aber bevor er gestorben ist, ist er nur ein wichtiger Film seiner Karriere entstanden. Und zwar Die Abenteuer des Rabbi Jakob, 1973.
Spitzenfilm!
Das ist nämlich wohl sein anspruchsvollster Film, der von 7,3 Millionen Zuschauern allein in Frankreich gesehen wurde. Sein dritt erfolgreichster Film. Da spielt er einen rassistischen Fabrikanten, ja, der verstrickt ist in irgendwelche...
Ja.
Genau.
aber, ja, Intrigen. Aber was zeigt das der Film zum Schluss, Olli? Dass es wurscht ist, ob es irgendwo Rassisten gibt und zynische Menschen und Arschlöcher. Die Liebe lässt sich nicht aufhalten. Auch von Rassisten nicht. Oder von Maskenverweigerern oder sowas. Ja? Die Liebe lässt sich nicht aufhalten.
Genau. Und auch er zieht einen Charakterwandel nach sich. Und er muss seine Identität verändern. Er muss ein Rabbi werden. Und ja, das hilft ihm letztendlich in seiner Charakterentwicklung. Ein schöner Film, den ihr euch bitte jetzt im Anschluss alle sofort anschaut. Außer ihr seid gerade mit den Schneeschuhen irgendwo auf dem Feld unterwegs.
Da gibt es eine Szene, wo er in Kaugummimasse, also in einem Bottich mit Kaugummimasse fällt. Das hat beim ersten Mal nicht funktioniert, und er hat am nächsten Tag dann noch einmal rein müssen. Und allein nicht das, weil das ist ja wirklich eine unangenehme Geschichte, ja? Weil bis du es wieder mal runterkriegst, dauert ja ewig, aber das zeigt von wahrer Größe und von dem, dass der Louis alles gegeben hat für
alles
den
gegeben
Film.
Hat. Ja. Er hat seinen Körper auch nicht geschont, muss man jetzt wirklich sagen. Und
nein,
war das gut? Christian, war das gut? Nein,
ja.
Es war nicht gut.
Das war nicht gut. Okay. Doch!
oh.
Nein, es war nicht gut.
Es war letztendlich nicht gut, auch wenn er im Privaten als sehr ruhig und es war, glaube ich, ein großer Rosenliebhaber und so. Also er hat eher als ruhiger Naturfreund gegolten, aber in den Filmen hat er halt immer diesen Choleriker gespürt und auch diese Slapstick-Geschichten. Das hat ihm auf Dauer vielleicht auch dementsprechend zugesetzt, dass er 1974 nach den Aufführungen von seinem Stück Falls de Triandre, dass er am Theater nach 198 Aufführungen, Christian, stell dir das mal vor, 198 Aufführungen,
ich stelle mir es gerade vor, fast
einen Jahr. Herzinfarkt bekommen hat. Genau.
Das hat ihm 2 Jahre Filmpause eingebracht und dann ist er wieder zurückgekommen. Das Problem war, dass dann niemand bereit war, Brust oder Keule, also keine Versicherungsfirma Brust oder Keule zu versichern, weil...
Na wirklich. Weil, was ist seine Versicherungsfirma Brust oder Keule, hast du jetzt gesagt?
Nein, also es war Brust oder Keule ist der Film, den er danach gedreht hat, nach dieser 2 Jahre langen andauernden Pause. Es wollte aber keine Versicherung, das Ganze... eben, was Versicherungen machen, versichern, weil es zu riskant war. Und dann hat der Louis ganz viele Kompromisse eingehen müssen, um dann den Film doch nur zu realisieren. Und zwar ist ihm dann auferlegt worden, dass er nur mehr 3 Stunden am Tag oder am Stück drehen hat können. Das hat ungefähr bedeutet 10 Einstellungen. Und das war für den Louis halt irrsinnig wenig. Und er hat auch in Interviews zugegeben, dass er jetzt sehr reduziert spielen muss und nimmer das, was früher auch von ihm erwartet worden ist, dieses Cholerische bringen kann. Und das merkt man, wenn man sie Brust... Doch.
Oh.
Und das merkt man, wenn man sie Brust oder Keule anschaut, sehr, sehr stark.
So ist es. Und es war sogar tatsächlich immer ein Kardiologe mit an Bord, beziehungsweise mit bei den Dreharbeiten. Also es ist sehr, sehr viel auf die Sicherheit hier auch bedacht worden. Und ja... So war das damals. Interessanter Nicht-Fun-Fact. Ab den späten 70er Jahren ist der Louis aber dann nicht mehr alleiniger König der französischen Filmkomödie gewesen.
Jetzt kommt der Gérard Depardieu.
Genau. Unser lieber Pierre Richard, den wir heute schon mal erwähnt haben, speziell im Team mit Gérard Depardieu, die haben auch gute Filme gedreht und die haben auch viele Leute in die Kinos geführt, gezogen, gebracht und ich persönlich muss sagen, ich mag die Filme von den beiden auch sehr, sehr gern.
Ich auch. Wie heißt der, wo der Pierre Richard in einem Typen spielt, der immer Pech hat?
Der Pechvogel
ist auch ein großartiger Filmfilm.
Klassiker, ganz spitzenmäßig. Ja, also nach Brust oder Keule hat der Louis noch 5 Filme gedreht und die beiden, die kommerziell am erfolgreichsten von denen waren, die waren natürlich auch wieder Gendarm-Filme und der letzte Film, den er jemals gedreht hat, war 1982, Louis und seine verrückten Politessen. Genau. Ja, dann ist er leider von dieser Welt verschieden oder von dieser Welt, sagt man das so? Ja. Von dieser Welt verschieden? Geschieden?
Er starb.
Dann ist er leider von uns gegangen.
Von uns gegangen oder er ist dran, hat es transformiert.
Genau. Dann ist oder er leider.
Über den Jordan gegangen.
Über den Jordan, genau. Über den Jordan geschritten.
Oder Bangel gerissen.
Ja.
Hat die Burschen aufgestellt. Ja. oder genau. Wie im Wien-Museum gesehen hat, gibt es in Wien einen Ausdruck dafür auch anscheinend, ich habe das vorher noch nie gehört, angekühlt, abgekühlt.
Ich glaube, beim Louis darf man auch im Tode noch den einen oder anderen Spaß machen. Es ist okay. Auf jeden Fall hat der Louis de Funès seinen sterblichen Körper verlassen mit 68 Jahren und ist
gar nicht so alt.
Na, leider ist an den Folgen eines erneuten dritten Herzinfarkts gestorben. In einem Krankenhaus in Nantes. Und ist, das ist jetzt wichtig für die Fanreise, ja, unweit von seinem Schloss Clermont in Les Celliers beigesetzt worden. Das ist, ich habe nachgeschaut, eher im Nordwesten Frankreichs.
Ah, da war ich glaube ich eh noch nie.
Im, ja, Nordwesten. Da kann man auf jeden Fall sicherlich die eine oder andere Kultur mit einfräsen.
Mhm.
Ja, wenn du magst, sage ich dann nur, dass er zweimal verheiratet war. Und zwar mit Louis Elodie Carieu.
Sagst du jetzt irgendwas, was französisch klingen soll? Oder wie?
Mit der hat er einen Sohn, Daniel, ist leider auch schon 2017 verstorben. Wahnsinn, so, dass wir jetzt am meisten blödeln da jetzt in dieser Phase dieses Podcasts. Da wird es wieder einen Shitstorm geben. Immer bei solchen ehrwürdigen
Stars. Ja, stimmt.
Stars, ja. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, das werde ich nicht ins Louis Forum posten, Kina. Ist halt, ja, einer, komm, für unsere Freunde.
Wann jemand drüber lachen kann, dann der Louis. Aber das habe ich auch schon beim Peter Alexander geglaubt. Der hätte es ja auch witzig gefunden. Ja, ja. Nur die Alexanders, oder wie man es nennt, die Fans von Peter Alexander, die nicht so. Aber ich glaube, die Louis sind.
Auf jeden Fall war er in zweiter. Entschuldigung, ja, auf jeden Fall war er in. Bis zu seinem Tod in zweiter Ehe dann mit Janine Augustine Barthélemy de, ja, genau, Maupassant, ja, verheiratet. Ja. Hm. Und er hat zwei Kinder.
Das sagt man, so viele Namen haben müssen, diese Franzosen, oder?
Patrick, ja, genau. Und, was mir besonders gut gefällt,
ja,
Olivier. Der ist auch schon in einigen Filmen von seinem Vater aufgetreten, der Olivier. Also vielleicht sollte man den Podcast nur mal neu aufnehmen und alle französischen Namen einfach irgendwie aussprechen. Weil,
ja, ich glaube, dass wir das eh gemacht haben, ehrlich gesagt.
ich muss jetzt gestehen, ich habe ja versucht, die Namen ein bisschen zu umgehen oder gar nicht zu nennen. Also vielleicht ist es euch aufgefallen. Zum Beispiel die ganzen Nebendarsteller, also seine ganzen wichtigen Nebenprotagonisten und so, die ja alles berühmte Schauspieler waren, die habe ich alle fleißig nicht erwähnt, weil sie alle nicht aussprechen kann.
Das ist eigentlich schade, weil wir könnten die Filmografie, die ja in deinem Skript drinsteht, da hast du, ja, zum Glück den Originaltitel auch dazu geschrieben. Wir könnten es natürlich alle nur vortragen.
Ne? Das geht uns jetzt natürlich nur geben zum Abschluss, mhm, ja.
Also, Olli, weißt du was, fangen wir an. Wir fangen an 1949. Ritter seines Königs, mhm, ist in Frankreich in die Kinos gekommen unter dem Titel.
So, du kennst schon auch welches.
Ich kenne also, okay. Du Güskle, würde ich sagen.
Okay, oder? Ich nehme mal.
Ist ja 5 von Gü wieder. Güs klar.
Apropos Gü, wir sollten den Gü vielleicht wieder mal hereinholen in den Podcast. Der sorgt für Quote. Was der Pavarotcast momentan an Hörerinnen generiert, das ist ja unglaublich.
Ja, ich sage, jetzt schauen wir uns auf Amazon die Kaufmann-Doku an und dann machen wir einen Kaufmann-Cast.
Sicher,
und das soll jetzt Kaufcast. Da soll uns der Kaufhaber was einzeigen. Oh, hier ist Kauf. Mann, oder wie er heißt. Ja, ja, mach mal.
Sollte mal was vom Schubert bitte
singen. Geht schon, Olli. Was hat er noch gedreht? Wo war er noch dabei?
Ja, da hat er zum Beispiel 1954 Die Knallschote. Auf Französisch heißt der Film Ah, Le Bel Pragneux.
Was? Okay, ja, stimmt. Ja.
Jetzt du wieder.
Zwei Mann, ein Schwein und die Nacht von Paris, davon haben wir heute schon gesprochen, 1956 in die französischen Kinos gekommen unter dem Namen La Traversée de Paris.
Sehr richtig ausgesprochen.
Das war, ja, wahrscheinlich ist das sogar richtig gewesen jetzt, ja.
Das war, glaube ich, auch wirklich richtig. Mhm. Ja, und ich gehe aber ein bisschen fiere. Balduin, der Geldschrankknacker. Das heißt auf Französisch, Faitier Sautre la Pagnon.
Okay. Dann würde ich sagen, Radieschen von unten, weil wir auch über den Tod gesprochen haben. Man sagt ja, er schaut sich die Radieschen von unten an.
Mhm, genau, stimmt. Ja.
Gibt es einen Film von 1964, De Bisolit Balaracine.
Du kannst deine französischen Wurzeln nicht leugnen. Ja, zum Beispiel Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe heißt auf Französisch La Soupe en Jean.
Sehr gut. Mhm. Und ihr alle dürft raten, welchen Film ich jetzt meine. Le Gendarme et les Gendarmettes.
Ah, das ist was mit Frau und Mann, gell? Ich glaube, das war das Quiz gewesen. Ich sagte die französischen Namen. Und du musst raten, wie der deutsche Titel heißt.
Ja,
da übrigens, das La Soupe, en Jean, das ist ja wirklich, das hat ja was mit der Kohlsuppe zu tun. Das ist ja unglaublich. Mhm.
Ich glaube schon, dass die Titel einen Sinn ergeben auf Französisch. Ja.
außer ich sprich es aus.
Zum Beispiel Le Gendarme les Extraterrestres. Zum Beispiel, weißt du, was witzig ist? Wollen Sie nicht mein Mörder sein, heißt auf Französisch Comme un cheveu sur la soupe. Heißt das nicht wie ein Hund auf der Suppe? Ist cheveu ist doch Hund, oder? Aber ja, Olli, danke, dass du diesen Podcast so grandios vorbereitet hast. Hat mir irrsinnig gerne viel Spaß gemacht. Wieder die Vorbereitung, und ich sage es oft, sage es wieder. Die Hände können das wahrscheinlich schon nicht mehr hören, aber ich möchte es trotzdem nur mal betonen, wie viel Spaß mir das macht, mich dann auf so Podcasts dann ein bisschen vorzubereiten, einzuarbeiten, mir Dokus anzuschauen, vielleicht ein bisschen was zu lesen über die Person, nämlich auch, wenn es das du vorbereitest und ich relativ ohne Druck und Stress da in die Sache reingehen kann. Ja, Louis war wichtig in meinem Leben, ist es nach wie vor. Und ja, danke, dass du ihn ausgesucht hattest. Dass du ihn ausgesucht hast, das hätte bei mir wahrscheinlich nur länger gedauert. Aber wie so oft hast du ein gutes Händchen und vor allem hast du ein gutes Gespür, was die Hände hören wollen. Und das ist eben. Das taugt mir voll.
Das ist was ich mir absolut aufs Brot schmieren kann, glaube ich. Und lieber Christian, wir haben ja heute eigentlich vorgehabt, um 13:30 oder um 13:00 schon zu podcasten, gell? Und da ist aber dann was dazwischen gekommen. Mhm. Und deswegen ist es jetzt etwas später geworden. Aber was mir sehr viel Freude auch gemacht hat, ist, dass wir uns dann, du hast mir geschrieben, ja, ich kann halt nicht, leider kommen wir später oder morgen oder so. Ich habe gesagt, ja. Und ich habe eigentlich nur mit GIFs geantwortet. Und wie der Louis halt dann auch zum Beispiel zuerst so entsetzt reinschaut, aber dann vielleicht doch von seiner strengen Miene auf eine entspannte Gestik dann übertritt. Genau, oder wechselt. Und du hast mir dann wieder Gift zurückgeschickt vom Louis und die Idee wieder. Das,
das hat mir ja, aber da bin ich auch durch die GIFs draufgekommen, was für großartige Filme das da eigentlich gegeben hat. Gell? Kann man anhand von GIFs nachvollziehen. Jetzt, wo wir wechseln zu Signal, ich hoffe, dass die GIF-mäßig so gut ausgestattet sind wie WhatsApp. Ich bezweifle es, weil alle anderen das mit Telegram damals, die waren es nicht. Also da war schon WhatsApp führend, glaube ich, was den GIF-Humor angeht. Aber lassen wir uns überraschen.
Voll. Was du eigentlich, Christian, das möchte ich jetzt zum Abschluss noch sagen, dass wir haben ja jetzt den Dieter-Schmäh, der zieht sich ja wie ein roter Faden durch. Ja. Es ist ja wirklich wunderschön, was wir mit diesem Dieter in diesem Podcast gestalten. Am Anfang von seinen kleinen Feedbacks bis zu, hin zu seinen großen Feedbacks. Am Anfang haben wir die Feedbacks ja nur zusammengeschnitten auf lustig und so. Dann haben wir ihn ganz aussprechen lassen. Dann hat er sein großes Highlight war, glaube ich, das Feedback, also die Auskoppelung mit Feedback der Woche. Nein, wie heißt es? Feedback, zwei Nasentanken Feedback. Und da war er absolut on top. Dann hat er sie zurückgezogen. Jetzt kommt das mit dem Jingle. Es ist ständig ein Insider und der Dieter und ich. Der Jingle läuft vielleicht immer noch, wenn ich Glück habe. Der Dieter und ich, wir haben ja auch mit dir gemeinsam eine erste Folge von einem weiteren schönen Podcast aufgenommen, den wir machen. Und zwar He-Mans Machtschädel. Den könnt ihr euch auf Skeletor.at anhören. Da geht es um Hörspiele von den Masters of the Universe. Würden uns sehr freuen, wenn ihr auch diesem Podcast folgt und anhört. Und da bist du nach der ersten Folge dann ausgestiegen. Und du hast wahrscheinlich nicht mehr weitergehört, aber wir führen dich in dem anderen Podcast, der Dieter und ich, führen dich da auch als Running Gag weiter. In verschiedensten lustigen Formen.
Das finde ich sehr, sehr schön.
Genau, also auch für dich zahlt es sich aus, dir das mal anzuhören.
Ich bin Stammhörer. Lieber Olli, das weißt du ganz genau.
Das weiß ich zu bezweifeln. Was ich nicht bezweifle.
Nein, aber was das Gute bei eurem zweiten Podcast ist ja nicht tagesaktuell. Man kann warten, bis das Gesamtpaket fertig ist, die 37 Folgen, und der bleibt ja ewig im Äther. Oder solange ihr den nicht irgendwie runternehmt, kann man sich den ja ewig anhören. Das wird ein Dauerbrenner sein.
Stimmt,
spätestens dann, stell dir vor, die neue Serie kommt raus, dann bin ich übrigens ja wieder dabei bei dem Podcast. Das weißt du eh. Genau. Dafür wird der Dieter dann nicht mehr dabei sein, weil der so zeitnah das sich nicht einteilen kann, dass der dann jede Woche einen Podcast ausgehört. Aber das haben wir vorgehabt, zumindest für die 10 Folgen der ersten Staffel.
Da ist der
schon viele Hörer, die ihr generiert habt. Und darüber bin ich auch sehr froh.
Das ist super, ja. Bleibt da der Name Himmels Machtschädel oder wird es dann ein anderer Name werden?
Das können wir noch in Ruhe besprechen, aber es gibt etwas, was man Sorgen macht, Olli. Und zwar, dass ich der Regisseur, der Kevin Smith, von dem haben wir schon gesprochen öfters, der sich um die Serie kümmern soll. Da habe ich jetzt unlängst etwas gelesen, dass der kümmert sich jetzt um irgendein anderes Projekt. Der arbeitet an irgendeinem anderen Projekt gerade. Was mir nicht taugt. Außer vielleicht kann er zwei, drei Sachen gleichzeitig machen.
Ich werde sofort sein Management schreiben. Da habe ich ja großen Erfolg momentan, was das betrifft.
Ja, weiter so.
Von Managern.
Weiter so.
Weißt du, was ich mir auch gedacht habe? Ich werde mal Mikey wieder mal anschreiben. Da habe ich auch mit dem Manager von Mikey, gleich bei unserem ersten Podcast, habe ich bereits mit dem Management von Mikey hin und her geschrieben. Da wollte ich eigentlich nur Musikrechte mir ergaunern oder erfragen. Und ist aber, da bin ich natürlich trotz allem, auch wenn sie es mir erlaubt hätten, wäre ja über die AKM nicht herumgekommen oder über die GEMA. Und deswegen habe ich das dann lassen. Aber vielleicht mag ich ja mal. Vielleicht mal jetzt, wo es einen Podschalt gibt, vielleicht will er ja mit uns gemeinsam dann auch durchstarten. Wir sind dann diese komische, nervige von Potschalk, die was alle Leute hassen.
Ja, aber dafür würde ich echt einmal pro Woche nach Hamburg fliegen oder wo auch immer der Mikey wohnt. Naja. Das wahrscheinlich mehr können wir nicht erreichen.
Das wär auch cool, ja. Wobei zu Hause bleiben im Podcast-Studio mit Mikey podcasten, das wäre auch schon ganz cool.
Ja, aber das ist ja so mühsam bei uns, was Thema, wie sie ist mit der Internetverbindung, und dann geht wieder irgendwas nicht. Und dann zu dritt macht sie das nicht einfacher.
Ja, da würden wir dann vielleicht, also meine Vision, und das werdet ihr dann eh merken, liebe Hände da draußen, ist natürlich, dass ihr uns schon langsam auch den einen oder anderen Euro in die Tasche steckt, weil wir brauchen, also wir würden das natürlich... Hand aufs Herz, alles in den Podcast stecken, ja, für Equipment und fürs Bezahlen vom Hans Hartkern vielleicht einmal.
Und, was braucht der Hartkern, der Herr Hartkern Geld?
Naja, vielleicht braucht er mal neue Schuhe oder so. Ich kann es ja nicht leisten, weil wir so teuer sind. Der Herr Hartkern braucht auch mal einen neuen Jingle, so oft über den erwähnen eigentlich, oder?
Ja, ich mache immer einen Jingle, das soll seine Bezahlung sein.
Bitte mach uns einen Jingle für den Herrn Hartkern und vielleicht auch noch die Woche, dann kann ich nur eine schneiden. Das wäre schön.
Ja, jetzt, das wird. Na, das geht nicht. Das kann ich dir schon versprechen, dass das nichts wird. Wie du siehst, ich habe viel zu tun.
Ja, mir fallen auch schon langsam die Augen zu. Von daher würde ich mich jetzt in Richtung Banane orientieren.
Die Bananenrubrik.
Bananenrubrik.
Und ich glaube, beim Louis-Podcast, da liegt es quasi ja eigentlich.
Ja,
es liegt ja am Tableau oder in der Obstschüssel herum, beziehungsweise in der Obstschüssel liegt die Banane, aber daneben liegt ein wunderschönes Tableau, wo drauf sind Brust, Keule oder Banane. Na, warte mal, das war jetzt gar keine richtige Frage. Wo drauf liegt Brust? Eine Brust oder eine Keule? Und dahingehend lautet meine Frage. Damn it, Chrissy. Brust, Keule oder Banane?
Banane.
Hast du jetzt Banane gesagt?
Ich hab gesagt Banane.